Liebe Gemeinde, liebe Gäste, Pfingsten, Abendmahl, ein Fest des Glaubens und des Zweifels. Schon damals haben die Jünger gezweifelt, wie Pfingsten eintreten wird, ob es passieren wird. Und als es passierte, haben die Menschen gezweifelt, was ist das, was da passiert? Ist es von Gott oder haben die einfach nur zu viel getrunken? Eine klare Frage, die dort in der Bibel gestellt wird. Das Abendmahl, ein Fest des Glaubens vor dem Kreuzestod und des Zweifels, als er dann starb. Warum starb er? Ist jetzt alles hinüber, das Nichterkennen, das Fragen von uns, von jedem Einzelnen und das Ringen mit dem Leben, mit dem Leid, mit dem Schmerz, mit dem Tod. Ich möchte euch heute in eine Geschichte mit hineinnehmen, die auf den ersten Blick vielleicht nichts mit Pfingsten oder mit dem Abendmahl zu tun hat, in Markus Kapitel 9. Und dort die Verse 14 bis 29. Und dort kommt eine Frage oder eine Bitte eigentlich eher, ein Flehen oder sogar ein Aufruf an Jesus, eines Vaters, den er geschrien hat, steht da. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich wollte nicht zu doll schreien, sonst wäre das, glaube ich. Er schrie, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Was es damit auf sich hat, wie diese Geschichte beginnt und wie sehr diese Frage, glaube ich, jeden von uns nicht nur berührt, sondern dass wir sie kennen, dass sie vielleicht sogar Teil unseres Glaubens ist, unseres vielleicht nicht vollkommenen Glaubens, unseres ohnmächtigen Glaubens, unseres hilflosen Glaubens, unseres zweifelnden Glaubens. Die Geschichte beginnt folgendermaßen. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, also Jesus, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn und fragten sie, und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt ihn zu Boden und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen und sie konnten es nicht. Das ist die Situation, in der Jesus hineinkommt. In einen Streit. In einen Streit, wo es um Können oder Nicht-Können geht. Interessant, dass die Schriftgelehrten zu den Jüngern gehen und zwar genau im richtigen Augenblick sie scheitern. Das sind die Jünger des Wundertäters. Die Jünger Jesu Christi, die jetzt selbst in seinem Auftrag heilen und Dämonen austreiben sollen. Und da ist nun ein Junge, der einen Dämon hat und sie versuchen ihm den Geist auszutreiben und es klappt nicht. Und Jesus kommt nur in diesen Streit und sieht die Schriftgelehrten mit denen streiten. Muss eine schöne Situation gewesen sein. Wahrscheinlich haben sie nur darauf gewartet und zeigen ihnen, die Schriftgelehrten den Jüngern, na, klappt wohl doch nicht mit eurem Meister. Hä? Glaubt ihr wahrscheinlich nicht richtig? Oder ist er gar nicht der Messias, von dem ihr behauptet, dass er das ist? Und dann ging es los. Ja? Sie glaubten, sie versuchten zu verteidigen, zu erklären und trotzdem kamen sie auch nicht weiter. Deswegen blieb es ja ein Streit. Es klappte einfach nicht. Der Junge war immer noch da. Der Vater auch. Jetzt kommt Jesus, alle werden ruhig, alle wenden sich ihm zu und warten, was wird jetzt passieren? Was passiert? Und Jesus antwortet, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Ganz oft habe ich diesen Text so gelesen, dass Jesus die Jünger anspricht. Aber da steht er vorher und er antwortet ihnen, der ganzen Menge. Alle, die da warten und gucken, alle, die da streiten und seinen Jüngern. Oh, ihr ungläubiges Geschlecht. Na, geht's doch um den Glauben? Hat's nicht funktioniert? Geht Jesus darauf ein, weil es nicht funktioniert hat? So nach dem Motto, würdet ihr glauben, würde es funktionieren? Jesus, und das muss man vielleicht vorher wissen, wenn ihr davor die Verse lest, war gerade zuvor auf dem Berg der Verklärung. Er hat gebetet mit Gott, seine Jünger sind dabei eingepennt, er wurde verherrlicht, die es dann gesehen haben, haben gemerkt, dass Jesus nicht von dieser Welt ist. Und Jesus hat ihnen zu dem Zeitpunkt gesagt, erzählt es keinen anderen, was ihr jetzt gerade gesehen habt, erzählt es erst, wenn ich von den Toten auferstanden bin. Und da steht dann die Frage vorher, hä, wie, was ist, und dann fragen sie sich danach und er geht weiter, hä, was für eine Auferstehung, was meint er denn mit Auferstehung? Was meint er mit Auferstehung? Er kommt in diesen Streit, seine Jünger verstehen nichts und die Frage, die er an alle stellt, an die Streitenden, an die Schriftgelehrten und an seine Jünger, ihr ungläubiges Geschlecht, wie lange muss ich noch bei euch sein, bis ihr versteht, warum ich hier bin? Ich bin nicht dafür da, dein Leben zu verlängern, dein Leben zu verbessern. Ich bin dafür da, um dir das Leben zu geben. Das ist eine harte Kost. Das ist eine harte Botschaft, die er da eigentlich bringt, weil er eigentlich sagt, ob ich den Jungen jetzt befreie oder nicht, ob er stirbt oder nicht, ich werde sein Leben auf diesem Planeten ein Stück weit vielleicht verlängern. Aber die eigentliche Frage, die habe ich euch vor dem Berg der Verklärung gestellt. Kapitel 8, Vers 35. Von der Nachfolge. All das im Kontext zu sehen, macht eigentlich Jesus aus dem Grund, weil er sagen will, ich bin hier wegen einer einzigen Sache. Ich kann mich nur um euch kümmern, wenn ich zuvor etwas tue, was euch vielleicht nicht jetzt schon helfen wird. Sichtbar helfen wird. Und er sagt, denn wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es behalten. Sein Auftrag war zu sterben. Und es mag jetzt sich wirklich in der Situation des Jungen, der da immer noch ist, krank, befallen, schwierig anhören. Und wir meinen vielleicht in unserem Kopf zu haben, dass Jesus jeden Menschen geheilt hat, den er begegnet ist. Denkt nur an den Teich Bethesda. Da hat er einen von zig Kranken geheilt. Da habe ich mich schon immer gefragt, na warum heilt er nicht gleich alle? Da ist ein ganzer Teich voll Kranker. Wir feiern das, alle feiern das, dass er da den einen heilt. Wenn ich jetzt der andere Kranke gewesen wäre, der krank geblieben wäre, hätte ich aber gedacht, also Jesus, du hast noch nicht Feierabend. Ich glaube, dass wir alle, und hier trifft mich plötzlich die Geschichte des Vaters, dass wir alle glauben. Aber dass dann plötzlich der Glaube sich nicht an uns beweist, indem er plötzlich wirkt, indem Jesus da vielleicht nichts macht, kommt Zweifel. Dann kommt Unglaube, Fragen, Ringen, Wut, Zorn. Und wir fragen, wo bist du? Wo bist du, Gott? Ist das, was du für uns tun möchtest? Und er sagt, ihr Ungläubigen, und es ist für mich hier nicht so ein Vorwurf, sondern ich habe das Gefühl, dass er verzweifelt, weil er ja sieht, dass er am liebsten jeden Menschen retten will, schon jetzt, und das Leid auf dieser Welt sieht und sagt, ihr könnt dieses Leben festhalten. Stunde um Stunde, Minute um Minute, Tag für Tag. Aber was hast du von mehr Zeit, wenn du es am Ende verlieren wirst? Was hast du von mehr Zeit? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und er holt den Jungen. Und jetzt holt er den Jungen nicht, weil er ihn zeigen will, wie es funktioniert, sondern weil er den Jungen sieht und weil er es kann und weil ich keine Antwort habe, warum er es machen wird, bei ihm und bei dem anderen nicht. Er holt ihn. Das ist die Situation. Und die Jünger stehen wahrscheinlich da und fragen sich jetzt genau hingucken, wie er es macht, damit es nachher bei uns funktioniert. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, als der Geist ihn sah, riss er ihn hin und her und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, also den Vater des Kindes, wie lange ist's, dass ihm das widerfährt? Er sprach von Kind auf und er antwortet jetzt ganz lange, ungewöhnlich, nicht einfach nur von klein auf, sondern, und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrachte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Also er erzählt ihm, was er alles mit ihm gemacht hat und sagt dann zu Jesus, wenn du etwas kannst, deine Jünger haben es ja schon versucht, wenn du es kannst, bitte erbarme dich unser und mach es. Jesu Antwort, wenn du kannst, da steht eigentlich ein Fragezeichen, ich weiß gar nicht, wie bei Luther ein Ausrufezeichen dahin gekommen ist. Ja, Luther übersetzt mal ganz interessant, wahrscheinlich weil Jesus das auch stark gesagt hat. Aber da ist eine Frage, wenn du kannst, und jetzt kommt der berühmte Satz, oder kurz danach, alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Und aus dem Effekt heraus, weil er wusste, wenn ich kann, glaube ich, dass du kannst, Jesus. Alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Und der Vater, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Vielleicht nichts anderes als, ich möchte endlich, dass du es machst. Ob du kannst oder nicht, mach's einfach. Mach's einfach. Jetzt bist du da, tu es. Das ist mein Glaube. Ich glaube, dass Gott kann und ich will, dass er es macht und mir ist völlig egal, wie es funktioniert. Und wenn es bei den anderen nicht glaubt, ist es nicht klappt, dann ist es mir auch egal, aber er soll es tun. Sieht so unser Leben aus? Ich glaube, wir können uns da wiederfinden. Vielleicht in den Jüngern, in dem Vater, in dem Sohn, der bisher noch nichts gesagt hat. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahr von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus und er lag da wie tot, sodass alle sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Er machte es. Er tat es. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr in Situationen seid, wo ihr mit dem Rücken zur Wand steht, wo alle Hoffnungen über Bord geworfen sind, wo nichts mehr hilft. Im letzten Jahr hat Simona die Nachricht wieder bekommen, dass sie Krebs bekommen hat. Anfang des Jahres hat Daniel mir davon erzählt und seitdem bin ich seelsorgerlich seit Januar bei ihnen und bei Daniel auch zum Bibelunterricht. Wir reden nicht nur über die Bibel, sondern wir wollten nicht vor ihr über die Bibel reden, weil sie nicht an Gott glaubt. Aber wir wollten für sie da sein. Er liebt seine Frau mit allem, was er hat. Und die Ärzte haben gesagt, sie können nichts mehr tun dieses Mal. Wir können es nur noch verlängern, das Leben. Und ihr den Schmerz lindern. Als wir unseren Gemeindeausflug in Schneverding hatten, rief mich Daniel an und dort lag Simona schon auf der Palliativ. Ich kam zurück und bin dann ins Krankenhaus und war dort dann einige Stunden mit Daniel und wir haben dort die nächsten Tage öfter zusammen Zeit verbracht. Für sie gebetet im Nebenzimmer. Wir waren für sie da, wir sind zusammen spazieren gegangen oder was essen gegangen. Und wir beide haben diesen Glauben, dass das Gott kann. Und gleichzeitig, dass er es nicht unbedingt tun muss. Und das zerreißt mehr bei ihm das Herz als bei mir, weil er sie mehr liebt. Und es geht auch nicht anders als ich. Sie ist seine Frau. Einen Menschen zu begleiten, wenn er stirbt, das zerreißt einen das Herz, wie der Vater so zusehen muss, dass sein Junge seit klein auf von einem Dämon befallen ist. Und dann kommt man zu Gott und man schreit, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Hilf, aber mach etwas. Mach etwas. Daniel hat mir in der Zeit von einem Traum erzählt, dass er eine Bibel gesehen hat, eine weiße, und irgendwann hat er die Schwestern gefragt, dass sie ihm Bibel bringen sollen. Und dann kamen die gleich mit mehreren Bibeln an und eine davon war weiß. Und er hat Gott gesagt, ich brauche jetzt Hilfe von dir, ich möchte ein Wort von dir haben und ich werde die Bibel aufschlagen und dort den Vers 7 nehmen. Und mir ist egal, was vorher steht und was nachher steht, sprich du durch diesen Vers zu mir. Und er wollte gerade die Bibel aufschlagen, da kam eine Schwester zu ihm und hat gesagt, Daniel, ich muss mit dir sprechen. Er so, ja, die Zeichen stehen nicht gut um Simona. Er sagte, ja, ich weiß, meine Schwägerin ist auch, oder Schwester ist auch Krankenschwester. Ich weiß, und sie wollte ihn vorbereiten, dass es jetzt noch schwerer werden würde. Und er schlug danach die Bibel auf in 1. Samuel 10 und hat gesagt, Vers 7. Wenn für dich nun diese Zeichen eintreffen, so tu, was vor dir, vor deine Hand kommt, denn Gott ist mit dir. Diesen Vers war er nur, egal was vorher stand oder was nachher stand, die Schwester sagte, die Zeichen stehen jetzt schlecht. Und Gott spricht durch diesen Vers zu ihm, wenn diese Zeichen nun eintreffen, so nimm das, was vor deiner Hand kommt, aber weiß, Gott ist mit dir. Das ist das, was Daniel und ich die ganze Zeit geglaubt haben. Und trotzdem haben wir gezweifelt. Und als wenn sich etwas verändert hätte, war es vielleicht nur die Einstellung, der Blick, das Wissen, Gott ist da. Am Donnerstag habe ich ihn gefragt, ob ich diese Geschichte heute erzählen darf. Und er hat gesagt, ja, und wir möchten gemeinsam für seine Frau beten. In der Nacht, nach dem Anruf um 1 Uhr am nächsten Morgen, hat mir Daniel gesagt, dass seine Frau gestorben ist. Und deswegen werden wir jetzt gemeinsam für ihn beten. In dem Glauben und in dem Wissen, dass Gott da ist und dass er unserem Unglauben helfen soll, und dass wir zusammenstehen. Und ich habe ihn gefragt und ihm war das wichtig, dass wir das gemeinsam tun. Und ich bitte euch, während er jetzt zu mir hochkommt, dass wir als Gemeinde aufstehen. Großer Gott, wir stehen hier, weil wir in dieser Welt leben, wo der Schmerz, das Leid brutal sein kann. Es mitten in unser Leben geht, uns manchmal vielleicht sogar den Glauben wegzuziehen scheint. Aber wir sind wie dieser Vater des Jungen zu dir gekommen und wollten am liebsten, dass du etwas tust. Und wir haben auch geglaubt, dass du kannst. Und gleichzeitig wissen wir, und es fällt uns manchmal schwer, das anzunehmen, dass du trotzdem für uns gestorben bist, für Simona, für Daniel, für mich, für uns alle, damit wir leben können. Und deswegen bitten wir dich jetzt für Kraft, für Hoffnung im Leid, im Schmerz und in der Trauer, dass wir das aus deiner Hand nehmen können, was vor unseren Händen liegt. Und auch wenn es Tod und Schmerz ist, bitten wir dich in dieser Zeit, dass wir zusammenstehen, aber die Hoffnung in den Glauben nicht aufgeben, dass es ein Wiedersehen gibt. Segne du nun Daniel, gib ihm die Kraft und zeig ihm, dass wir als Gemeinde bei ihm sind. Amen. So wird diese Geschichte real, weil es nicht nur eine Geschichte ist, die in deinem oder in meinem Leben real werden kann, sondern in unser allem. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Die Jünger gehen nachher, nach dieser Begebenheit, nach dieser Heilung mit Jesus allein in ein Haus. Und sie stellen diese Frage, wie das nun funktioniert. Weil sie am liebsten das tun wollen, was bei Daniel, bei Simona nicht passiert ist. Das Leben retten. Sie möchten nicht hilflos da sitzen. Sie möchten etwas tun und sie glauben auch daran, dass der Glaube uns helfen kann. Wie wir. Und sie fragen, warum konnten wir diesen Geist nicht austreiben? Warum? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten und Fasten. Es ist interessant, dass viele diesen Vers nur auf die Art des Geistes deuten. Die Art des Geistes kann nur ausgetrieben werden durch Beten und Fasten. Er spricht aber von der Art des Menschen. Auch von beiden. Die Art des Menschen, dass er sieht, dass es um mehr geht als dieses Leben. Den Blickwinkel zu bekommen, dass das am Kreuz nicht einfach nur eine Geschichte ist, dass das echt ist, keine Vertröstung, sondern Kraft und Hoffnung gibt. Diese Art kann nur verändert werden durch Gebet. Und Gebet, wenn Jesus das sagt, der gerade vom Berg der Verklärung kommt, heißt durch einen neuen Blickwinkel in der Gegenwart Gottes. So wie, als wenn man zu Gott kommt und sagt, Gott, ich weiß nicht mehr weiter. Wirst du helfen oder nicht? Ich schlage jetzt die Bibel auf. Und wenn diese Zeichen eintreten werden, nimm sie, aber vergiss nicht, ich bin bei dir. Diese Art kann nur verändert werden in der Gegenwart Gottes. Und sie ändert vielleicht nichts jetzt. Aber ich glaube nach wie vor, dass es Gott kann. Dass es passieren kann. Deswegen werde ich bei jedem Menschen, der krank ist, beten um Heilung. Bei jedem, der sessen ist, beten um Befreiung. Weil Gott kann. Und ich bitte Gott, dass er meinen Glauben stärkt, auch anzunehmen, wenn er es jetzt nicht tut. Und zu wissen, dass er es getan hat. Deswegen feiern wir heute Abendmahl. Das nehmen wir heute an aus seiner Hand. Was vor uns vor unsere Hand gegeben worden ist, ist sein Leib, sein Blut. Wenn du dies annimmst, kannst du sterben, aber du wirst leben.